Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Pantoffelhelden dort draußen, die zumindest mit der Fernbedienung schneller sind, als dass sie das TV-Programm langweilen könnte. Ich bin der Sergej und an meiner Seite endlich wieder international zugeschaltet, zurück vom Urlaub, der Hugs Dominik.
Guten Morgen, Sergej.
Herzlich willkommen zurück.
Danke.
Geht es dir gut?
Mir geht's wunderbar. Wir hatten ja eine Pause, wir hatten eine Beziehungspause, Sergej.
Wir haben eine Beziehungspause?
5-6 Wochen nicht gesprochen. Also richtig gesprochen, richtige Podcasts.
Ich habe die Zeit zum Fremdgehen genutzt.
So, na, das sieht ihr, was passiert, wenn man mal alleine in Urlaub geht. Das ist
so, aber ja, ich habe für gute Produktion gesorgt. Es war spaßig, aber es hat auch was gefehlt. Und jetzt genau. Und ja, und jetzt freue ich mich, dass wir jetzt wieder uns Themen widmen können, die uns beide bewegen. Wir haben uns auch so ein bisschen nach einer kleinen Sinnkrise und so ein bisschen versucht, mal neu zu orientieren, was Themenauswahl angeht. Nachdem ja ich die letzten Wochen eigentlich, wir können jetzt mal erwähnen, die meisten Themen, die wir bisher hatten, sind ja tatsächlich auf meinem Mist gewachsen. Vorschläge meinerseits sind es gewesen, die in den meisten Fällen auch von dem Dominik mit großen Augen und mit großer Euphorie entgegengenommen wurden. Dabei habe ich dann leider vergessen, dass trotz allem Ideen von oder Vorschläge von Dominik ein bisschen unterschlagen wurden und der nicht dann zu den Themen gekommen ist, dass wir nicht die Themen besprochen haben, die auch er mal gern besprochen hätte, auch wenn die Themen, die ich vorgeschlagen habe, vielleicht gut waren. Und deswegen haben wir uns jetzt ja geeinigt, jetzt machen wir es einfach mal knallhart, einmal du, einmal ich. Wir wechseln uns 50-50 ab und versuchen trotz allem nicht zu gemein zu sein.
Das muss ja noch Spaß machen.
Es muss noch Spaß machen, aber hin und wieder mal müssen wir uns auch mal challengen.
Aber wir werden immer noch Spezialepisoden machen. Also wir haben ja noch einige Dinge vor, die wir endlich mal angehen müssen. Mit einem größeren Umkreis auch, also mit Gästen.
Ja.
Und du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Müssen es nur angehen, das alles.
Es ist nur manchmal die Terminfindung.
Ist einfach
schwierig. Das heißt, sobald wir mal wieder zu viert zusammenkommen können, dann ist es ein Spezialthema, das jetzt nichts damit zu tun hat, wer zuletzt mal welches Thema vorgeschlagen hat.
Genau.
Aber abgesehen davon habe ich jetzt den Dominik jetzt erstmal hier den Vortritt gelassen, auch fürs nächste Mal. Da werden wir uns auch wieder auf einen Segal-Film freuen dürfen.
Oh ja.
Und danach geht's dann knallhart zwischen mal du, mal ich und mal sehen, was ich mir da einfallen lassen werde. Danach, ne? So, und bevor wir heute die Colts gleich zücken, gibt's nochmal wieder, wie traditionell, ein kleines Filmquiz.
Yay, ich habe ja gerade guten Lauf, sprich in der letzten Episode, die zumindest vorgestern erschienen ist, da habe ich ja mal knallhart gelöst. Charlie Sheen Auto.
Ach ja, ja, genau. Bei Red Dawn, das Charlie Sheen Auto.
Genau, da habe ich gelöst. Ja mal souverän abgeruled und jetzt mal sehen, was du mir jetzt
bescherst. Ich bin jetzt gespannt. Jetzt geht's auch wieder um einen Film, wo ich meinen würde, der ist so ein kleiner Geheimtipp, aber irgendwie auch doch nicht. Also irgendwie meine ich, so als versierter 90er Jahre Filmkonsument sollte man vielleicht den schon mal gesehen haben. Kennen, aber ich weiß, ist eine 50-50 Sache, ob du den kennen könntest oder nicht. Auf jeden Fall ist er gut besetzt, prominent besetzt teilweise.
Schieß mal
los. Wir haben eine Szene, in der ein Kerl mit Rasterlocken einen anderen Kerl an die Wand drückt, eine Pistole an den Schädel hält und ihn die Frage stellt, weißt du, was passiert, wenn ich abdrücke? Und der Bedrohte antwortet nur ganz zynisch mit, ja, da muss meine Wand neu gestrichen werden.
Okay.
Mehr Details folgen am Ende. Doch jetzt begeben wir uns mal zurück in den wilden Western, aber nicht zu weit. Wir begeben uns in die 90er Jahre, ein Zeitraum, in der, ja, ich sag mal, das Western-Genre so ein bisschen um das eigene Überleben gekämpft hat und die Exemplare aus dieser Zeit eher, ja, klar mit der Hand aufzuzählen sind. Gut, ein paar mehr sind es doch, aber es herrscht ja doch nicht mehr so dieser ganze Überfluss wie in 50ern oder 60ern. Und heute haben wir uns einen besonderen Film rausgenommen, einen Film, den ich eigentlich verdammt nochmal schon länger hätte kennen sollen, aber ihn erst für den Podcast zum ersten Mal gesehen habe. Wir sprechen heute über The Quick and the Dead, zu Deutsch auch Schneller als der Tod. Das ist Sam Raimis Beitrag zum ja, Western-Genre und quasi seine ersten Gehversuche, sich mal aus dem Horror-Trash-Bereich oder aus dem Bereich des etwas schrägeren Filmkonsumenten Filmexperimente rauszuwagen. Und dort durfte erstmals auch wirklich mit richtig guten Darstellernamen arbeiten. Und ja, ich kann ja mal sagen, den Film hätte ich ja eigentlich insofern schon länger kennen müssen, weil ich ja eigentlich mich als Sam Raimi-Fan schimpfe oder zumindest jemand bin, der ihn und seine Werke sehr schätzt, weil ich habe es schon mal erwähnt, irgendwie Tanz der Teufel 2 oder die ganze Tanz der Teufel-Reihe sind eine meiner innigsten und meiner heiligsten Filmerfahrungen. Tanz der Teufel 2 war aber mein erster Film überhaupt. Und seitdem habe ich die Filme sehr oft geliebt und geschätzt und immer wieder geguckt und mir alles über die durchgelesen. Ich bin auch in Teilen ein großer Bruce Campbell-Fan. Ich habe sogar die Autobiografie von Bruce Campbell, If Chins Could Kill. Und ich bin genauso großer Fan von den Spider-Man-Filmen, die ich immer noch, vor allem den zweiten Teil, für wesentlich besser halte als das meiste, was Marvel heutzutage rausbringt. Und ja, easy. Ich habe auch vieles andere Filme gesehen, auch die obskureren Sachen, wie zum Beispiel The Gift mit Keanu Reeves, den ich gut fand. Es gibt ja noch, wie heißt der nochmal, mit Billy Bob Thornton und Bill Paxton?
A Simple Plan.
Simple Plan, großartig. Ein einfacher Plan, großartiges Teil. Aber wie es manchmal so ist mit Fandom, ich bin irgendwie ein schlechter Fan. Ich bin auch irgendwie nicht sehr gut darin, irgendwie Lücken auszuschließen. Manchmal lasse ich dann tatsächlich Lücken da und man weiß, man sollte den Film vielleicht mal sehen, aber irgendwie schiebt man das vor sich hin und her. Und so kam es, dass ich jetzt so ein Quick and the Dead bis heute oder bis vor kurzem irgendwie nie geguckt habe.
Drag Me to Hell hast du gesehen, oder?
Drag Me to Hell habe ich gesehen, gut. Ja, natürlich.
Und den da haben wir auch im wieder Kino abgefeiert ohne Ende. Das war richtig geil. War ein richtig geiler Besuch.
Ja, da hat man auch wieder den Stil von einem Sam Raimi gemerkt und wir kommen auf den mal gleich näher zu sprechen. Aber was hast du denn für eine Geschichte mit Quick and the Dead?
Ja, das war die Zeit, als man noch Fernsehen schauen konnte, als noch normale Filme im Free-TV kamen, so Ende der 90er Jahre etwa. Da lief dieses Teil, oder Anfang 2000er, lief dieses Teil auf ORF, meinte ich. Und das war die Zeit, da habe ich versucht, meine eigene Filmsammlung mit selbst aufgenommenen Kassetten zu vergrößern und dieser Film war dann, kam mal an die Reihe und der hat mir einfach extrem gut gefallen, auch weil ich überrascht war wegen des supergeilen Casts, der uns hier erwartet und ich habe zuvor von dem Film nie was gehört, obwohl ich damals schon eifriger Cinema-Leser war und ja, damals schon eigentlich viele Filme verglichen mit meinem damaligen Ich, ich habe mehr gesehen als meine Freunde zumindest. Ich habe von dem Teil nie was gehört. Dabei hast du hier das A bis Z von Hollywoods Schauspiel Top-Liga quasi dabei.
Ja, er wird zumindest auch nicht so in einem Atemzug genannt, wenn es um die 90er Jahre Western geht, um The Unforgiven von Clint Eastwood oder Tombstone
oder Maverick. Oder
Maverick oder eben auch hier der mit dem Wolf tanzt, weil ja, der Quick and the Dead ist schon mal ein bisschen nochmal eine Spur dreckiger und es hat auch nicht ganz so gut performt und ich meine, es liegt nicht vor allem zuletzt daran, dass der Film recht bescheiden ist, bis er kackriges Cover hat. Also wenn ich mir das DVD-Cover angucke, dann denke ich mir, was ist das für ein komischer ich sag mal, das Cover suggeriert so eine Art so Heimatfilm Ästhetik, wo ich denke, dass das könnte irgendwas, was potenziell extrem langweiliges werden. Also ich hätte niemals erwartet, dass hinter so einem Cover wie das von Quick and the Dead wirklich ja, so ein
Also ohne Scheiß, das ist genau der Punkt, neben der langen Laufzeit, warum ich Michael Cimino's Heaven's Gate immer noch nicht angeschaut habe. Weil das Cover ist so scheiße. Das animiert mich nicht, das Ding zu schauen.
Also da Michael Cimino mit The Deer Hunter einen sehr hervorragenden Film gedreht hat, würde ich dem auch mal eine Chance geben wollen. Ja,
aber dann hast du das Ding in der Hand und du brauchst 1000 Stunden Zeit, um das zu schauen. Und da ist noch ein Cover, das dir irgendwie sagt, so ein weichgewaschtes Bild, keine Ahnung, kein Dreck, kein Schmutz, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ja, es ist leider schade, wenn gute Filme oder auch in anderen Bereichen, wenn gute Musik mit etwas bescheidenen Covern irgendwie abgestraft wird,
oh, okay.
Dass man da...
Okay, das ist genau, sorry, ich drifte jetzt kurz ab. Eines meiner Lieblingsbücher ist The Film Club. The Film Club ist eine Biografie eines kanadischen Filmkritikers, wie er quasi mit seinem Sohn über eine Krise ging. Die hatten eine Beziehungskrise, die beiden. Und er hat damit mit dem Sohn quasi einen Deal gemacht: Hör zu, Junge, du darfst hier bei mir wohnen. Du musst nichts machen, aber A, keine Weiber, B, keine Drogen und C, du musst mit mir pro Woche 2 oder 3 Filme schauen und mir drüber sprechen. Und das ist ein richtig geiles Buch, The Film Club. Da kannst du Filmwissen rausholen. Das ist
großartig. Ich erinnere mich, du hast es mir schon mal empfohlen.
Habe ich schon empfohlen, oder? Dann habe ich gedacht, gibt's das Ding auch noch auf Deutsch? Ich kann Englisch. Ich habe das Ding auf Englisch gelesen und wollte es auch noch auf Deutsch haben. Ging ich in die Buchhandlung meines Vertrauens und habe das Teil gefunden. Das heißt tatsächlich Unser allerbestes Jahr. Und darauf siehst du 2 ältere Männer, die an einem Fluss sitzen. Im Originalcover siehst du eine Farm, die zu einem wunderschönen Kino umgebaut wurde, das in der Nacht leuchtet. Das sind 2 die gleiche Geschichte, einmal verschissenes Cover, einmal animiert zum Lesen, nur schon wegen des Covers. Ich kann das Bild anschließend mal auf Social Media hochstellen. Ich bin immer noch schockiert. Und es ist eines meiner Lieblingsfilmbücher und Bücher generell, The Film Club, großartig. Unbedingt lesen.
Ich hab's mir nochmal auf den Gedanken geschrieben, ich schreib's nochmal hier auf Film Club. Film Club. FC.
Genau,
nicht der Fight Club. Aber ey, wie wir jedes Mal vom 100. ins 1000 kommen, jetzt haben wir wieder eine schöne Podcast-Serie, die schlimmsten Filmcover.
Oh ja.
Da fällt mir jetzt tatsächlich nicht so viel ein wie bei schlimme Videospielcover. Da gibt's echt großen Mist. Also ich mal Phalanx, das ist so ein Sidescroll Shoot-em-up-Spiel. Also du bist im Weltall und ballerst irgendwie Raumschiffe um. Und was ist auf dem Cover drauf? Irgendein alter bärtiger Mann auf seiner Veranda, der auf einer Ukulele spielt. Oder was, ein Banjo, ich weiß nicht.
Macht absolut Sinn.
Und da denke ich mir, ich will es doch kein so Rentnerspiel, ich will ein Ballerspiel. Und das weißt du gar nicht, was dich dann da erwartet. Aber wie die Leute einfach irgendwie die Kunden vergrauen mit ihren bekackten Covern. Das ist schon scheiße, ne?
Oder man packt einen Bruce Willis aufs Cover, um der ist 10 Sekunden zu sehen. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte.
Ja. Okay, jedenfalls The Quick and the Dead. Übrigens gibt es ja auch einen anderen Film aus dem Jahre 1987, der exakt genauso heißt, aber inhaltlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Mit Sam Elliott, wenn es mir recht ist. Elliott. Ja. Und es gibt natürlich auch ein Trainingsprogramm von Pavel Zazulin für Kettlebell-Training, das er auch The Quick and the Dead genannt hat. Hab ich noch nicht ausprobiert, aber ich werde es demnächst mal probieren. Simple and Sinister ist auf jeden Fall wirklich sinister.
Wunderbar.
The Quick and the Dead aus dem Jahr 1995 wurde begonnen 93 dafür zu drehen. Ein Drehbuch von, Moment.
Simon Moore, das war das Simon Moore.
Ein Drehbuch von Simon Moore, das tatsächlich sogar auch zugearbeitet wurde von einem gewissen Joss Whedon, der damit gearbeitet hat. Und da freuen sich doch immer die Film-Nerds, wenn Joss Whedon irgendwo seine Finger mit drin hatte, ne?
Also die Science-Fiction-Nerds, ja?
Die Science-Fiction-Nerds, die Comic-Nerds, ne? Er hat ja auch den großen Avengers gemacht, den du so toll findest.
Den ersten,
ja, ne?
Der war aber gut. Also, ich fand den noch ganz gut, muss ich sagen. Der hat mich gut unterhalten damals.
Fand ich auch noch brauchbar.
Ja.
Ja, jedenfalls. Und die Produktion, ich möchte ja fast sagen, einen großen Einfluss aus dem Film hat jetzt neben dem Regisseur vor allem die Hauptdarstellerin des Filmes, nämlich Sharon Stone. Du. Die ja sowohl Cast-Empfehlungen als auch Regie-Empfehlungen ausgesprochen hat und wirklich nicht nur empfohlen, sondern sie hat ja fast schon die Leute bedroht und erpresst im Sinne von, wenn ihr Sam Raimi nicht nehmt und wenn ihr Russell Crowe nicht nehmt, dann werde ich hier nicht mitspielen.
Ja.
Und scheinbar wollte man Sharon Stone so dringend im Film dabei haben, dass man da gern niedergekniet ist.
Es war wohl auch so, dass Sharon Stone ein großer Fan von Army of Darkness war und gesagt hat, weil der Raimi so gut abgeliefert hat, da will ich den als Regisseur dabei haben.
Sie hat da wirklich das Potenzial gesehen, dass der Raimi für so ein Werk durchaus gut gemacht ist. Und selbst den Leonardo DiCaprio hat sie ja damals gerne bevorzugt. Im Gespräch war noch ein junger Matt Damon.
Ja.
Und sie hat so viel auf Leonardo DiCaprio gesetzt, dass sie sogar am Ende des Tages offenbar auch die Gage für ihn selbst bezahlt hat.
Du hast gut recherchiert, mein Freund.
Ich kann sehr gut Wikipedia lesen, ne? Aber ja, muss man ja sagen, also sonst findet man relativ wenig zu dem Film. Also es gibt auch relativ wenig YouTube-Reviews zu dem Film.
Ja.
Da kann man sich jetzt wenig rausholen.
Das finde ich aber eben gut. Das ist ein Film, der eigentlich völlig unter dem Radar läuft. Und der verdient jetzt ein bisschen Spotlight von uns.
Das auf jeden Fall. Und ich bin auch ganz froh, den gesehen zu haben. Zumal ich auch gerne mal so den Stil eines Sam Raimi dann auch gerne mal weiterverfolge. Inwiefern er quasi das, womit er groß geworden ist, womit er quasi sein Markenzeichen etabliert hat, wie er das dann quasi in ein völlig anderes Genre hineinpackt. Und man kann es wirklich erkennen. Aber kommen wir doch erstmal zur eigentlichen Geschichte des Filmes. Möchtest du die mal aufdröseln?
Es gibt ein Turnier. Und Sergei liebt Turniere. Er liebt vor allem Turniere, bei dem männliche eingeölte Körper zu sehen sind.
Damit hat er mir den Film von vornherein versucht, schmackhaft zu machen. Es ist ein Turnierfilm. Und bei mir ist es ja eigentlich so, ich brauche ja eigentlich bloß die ölig gegelten Körper. Ein Turnier brauche ich dann gar nicht mehr. Die können auch einfach bloß im DSF-Abendprogramm einfach mal vor sich hin sich regeln. Und das reicht mir dann auch, ne?
Das ist irgendwie das Sergei. Hier geht's aber nicht um eingeölte Körper, jedenfalls nicht, dass ich es noch in Erinnerung habe. Hier geht's um dreckige, widerliche Männer, die im Western-Städtchen Redemption zusammenkommen für ist das ein jährliches Shooting, ein jährliches Turnier, bei dem der Oberbösewicht und quasi Bürgermeister des Ortes einlädt, die besten Schützen des Westens gegeneinander antreten zu lassen, 1 gegen 1. Bis halt nur noch einer steht, quasi. Ja, und da
kommt... Last Man Standing könnte man den Film auch nennen.
Könnte man den Film auch nennen, aber es ist ja eine Frau. Jedenfalls, da kommt aber auch noch eine... The Lady, Ellen, kommt ins Örtchen. Das ist diese wunderschöne Westengestalt Sharon Stone. Und die hat da ihre eigenen Gründe, warum sie bei diesem Turnier mitschießen soll. Und wir erleben quasi ein zweistündiges Aufeinandertreffen von faszinierenden Figuren, einer wirklich interessanten Rache-Story, die man vielleicht schon mal gesehen hat, aber hier interessant umgesetzt wurde.
Interessant, gutes Stichwort. Wollen wir gleich darauf eingehen, also man merkt in dem Film, dass Sam Raimi auch ein großer Western-Fan ist, gerade den aus den 50ern. Ich will jetzt nicht so als der große Western-Kenner jetzt hier durchgehen. Ein paar habe ich dann doch gesehen aus der Zeit, aber vor allem liest man es ja dann von ihm. Und man kann auf jeden Fall sagen, also man sieht viele Tropes, man sieht, dass der viele Anspielungen auf alte Western-Klassiker sind. So hat ja auch das Drehbuch begonnen von, wie ist er nochmal, Sam Moore?
Ja, Sam Moore.
Simon Moore, genau. Der Film begann auch, glaube ich, mit einem sehr, sehr dürftigen Budget von, was weiß ich, irgendwie 3 bis 5 Millionen Dollar. Und dann wurde der Film ja dann erst später, zumindest das Drehbuch, wurde dann weiterverkauft an Paramount, ist das, oder? Moment. An Sony Pictures, Entschuldigung. Ah, ja. An Sony Pictures, und dann wurde erst daraus dann ein deutlich größerer Film. Aber trotzdem waren ja schon die Anleihen da, also zum Beispiel diese Anlehnung an die Dollarfilme von Leone. Man sieht schon in der ersten Szene, wenn Sharon Stone angeritten kommt mit dem Poncho, den sie trägt, also und mit der Zigarre, die im Mundwinkel hängt. Also das ist eine ganz klare Reminiszenz an Clint Eastwood. Und da kommt ja noch viel mehr, auch zum Beispiel jetzt die Rache-Story, zumindest der Backdrop, nicht der Backdrop, aber die Erinnerungsszenen von der jungen Figur von Sharon Stone, die lassen wirkliche Erinnerungen aufkommen an Spiel mir das Lied von Tod.
Oh ja, das war sehr, sehr, sehr ähnlich, oder?
Das war sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber Raimi schafft es tatsächlich wirklich einerseits Tribut zu zollen und wirklich diese Szenen wieder aufleben zu lassen im neuen Gewand. Andererseits schafft er dann wirklich dem Ganzen seinen eigenen Kniff und seinen eigenen Stil aufzudrücken. Und zusätzlich schafft er es dabei, wirklich wichtige erzählerische Kniffe einzubauen, die den Film wirklich dann wirklich spannend und interessant gestalten. Also ich fand zum Beispiel die Raimi hat es sehr gut geschafft, trotz eines großen Casts, also wo du viele Charaktere hast, auch wirklich die wichtigsten davon schön einzuführen mit ihrer ganz eigenen Marke. Also ich war wirklich erstaunt oder wirklich begeistert, wie dann zu Beginn wirklich die Figur von Gene Hackman, die Figur von Russell Crowe, dann gleichzeitig eingeführt wurden, indem man sie wirklich indem man eine prekäre Situation geschrieben hat, indem eben Russell Crowe da aufgehängt wurde und an diesem Stuhlbein da ein bisschen stolziert. Und da wird zum einen gezeigt, wie der Sheriff Gene Hackman tickt. Und das einerseits siehst du, die wird präsentiert, dass er ein verdammt guter Schütze ist. Und gleichzeitig wird ja auch gezeigt, dass auch die Figur von Russell Crowe es ordentlich drauf hat und schnell agieren kann. Und das alles ganz organisch wurde hier in dieser Szene zusammengefügt und wurde auch gezeigt, dass Sharon Stone was auf den Kasten hat, indem sie im letzten Moment Russell Crowe vom Erhängtwerden rettet. Und damit wurde quasi jeder Charakter grandios etabliert, ohne dass man es irgendwie mit einem Holzhammer machen musste, sondern dass man wirklich eine Szene herangezogen hat, die quasi die Einführung gut vorantreibt.
Aber generell, das ist das, was ich dem Film hoch anschreibe, dass auch die kleinste Nebenfigur ist interessant geschrieben und wurde interessant besetzt und gut gespielt. Das, was mir in vielen Filmen sonst einfach fehlt, wo du einfach einen generischen Cast hast, neben den zwei, drei Hauptdarstellern, wo quasi jeder andere austauschbar ist, hier wurde mit extremster Sorgfalt darauf geachtet, dass jede dieser Figur quasi ja fast schon ihren eigenen Spin-off verdienen könnte. Weißt du, was ich meine?
Ja, so ziemlich. Also auch zum Beispiel die Figur des Lance Henriksen, die fand ich großartig. Von dem hätte ich tatsächlich noch gerne mehr, auch im Film gesehen. Ja. Oder zumindest ein Spin-off, ja, wie du sagst. Und auch bei Leonardo DiCaprio, der auch zugegen ist in dem Film. Man muss ja sagen, viele Jungstars, die eigentlich noch teilweise Debüts hatten, das war für Russell Crowe der erste US-Film. Ja. US-Film, also damals noch keine Namen, aber wirklich vielversprechende Talente.
Nach hier Sharon Stone hat sich eingesetzt für ihn, sie will diesen Mann haben.
Ja.
Angeblich ihr bester Filmkuss übrigens, den sie hatte.
Der beste Arschgrabscher, den sie hier hatte, vielleicht ja. Auch. Das wurde auch schön in Szene gesetzt.
Das.
Eine Szene, die angeblich sogar für den Kinorelease rausgeschnitten wurde und erst später für den Videomarkt wieder eingeführt wurde.
Die Sexszene?
Die Liebesszene.
Ich dachte, die wurden für den US-Markt einfach rausgeschnitten damals.
Die wurde fürs Kino rausgeschnitten, so habe ich gelesen, okay. Aber dann später für den Videomarkt wieder zurückgebracht.
Aber das ist mein Makel am Film. Dass, wenn ich eine Hauptdarstellerin mit Sharon Stone habe, die muss...
Man muss Brüste sehen können.
Ja, nein, das ist... warum muss man so einer Figur immer noch so eine Liebesstory anheften? Ist das nötig?
Vielleicht in dem Sinne, dass man die Menschlichkeit zeigt. Also ja,
ich kann mich auch anders zeigen.
Ich wollte mal ein bisschen näher auf Sharon Stone eingehen, weil ich war ja tatsächlich, die ersten 10 Minuten war ich so ein bisschen, habe ich mir eher ein bisschen Zähne geknirscht, weil mir, einerseits erkennst du die Filmreferenzen, andererseits habe ich das Gefühl gehabt, dass Raimi zu sehr in die Falle tappt, jetzt einfach zu glauben, progressiv zu sein, indem er dir eine starke, in Anführungsstrichen, weibliche Hauptfigur zeigt, die einfach nur exakt genauso agiert wie ein starker, tougher Mann. Nur halt eben, dass es eben eine Frau ist. Und so wirkte das die ersten 10 Minuten. Sie hat exakt so irgendwie einen auf Clint Eastwood gemacht und hat irgendwie den Kerl, der sie ein bisschen unterschätzt hat, dem irgendwie den Stuhl weggestoßen und einen auf richtig harten Macker gemacht. Ich dachte, das könnte jetzt irgendwie ein bisschen eine schiefe Nummer werden. Also weil ich finde es immer als eine vertane Chance, wenn man glaubt, eine starke Frauenfigur dadurch zu schreiben, indem man sie einfach exakt das tun lässt, was irgendwie sonst irgendwie der Macho macht, der männliche Macho. Und starke Frauenfiguren sind eben sowas wie die Ellen Ripley oder die Sarah Connor und die sind eben nicht solche plumpen Haut draufs. So, und aber der Film hat dann da die Kurve gekriegt, indem er dann wirklich doch die zerbrechlichere Seite von Sharon Stones Figur zeigt und eben zeigt, dass sie tatsächlich Angst hat, Angst vor dem Tod und auch Selbstzweifel hegt, obwohl sie gerne nach außen hin irgendwie die starke Frau markiert. Und dann fand ich auch so eine Liebesszene, sag mal so, ich finde oft Liebesszenen nervig, aber wenn ein Film dir schafft, irgendwie einem Charakter irgendwie eine neue Facette abzugewinnen und quasi dieses Bild bricht von einer Frau, die einerseits so tough ist, andererseits irgendwie Angst hat und dann wiederum aber auch Leidenschaft empfinden kann, dann finde ich, ist das der Charakterisierung gegenüber durchaus zuträglich, zumal ich das in dem Fall auch genieße, dass man da nicht explizit wird. Also mich nervt es dann, wenn so Liebesszenen ewig lang gehen und ich denke, ja, okay, muss ich jetzt nicht sehen. können wir bitte einen Schnitt machen? Und da hat sich dann die Szene auch durchaus erfreulich kurz gehalten. Und dann finde ich das sowas absolut in Ordnung. Zumal es auch schön ist, bei der Figur wie Russell Crowe, die du auch als relativ verhältnismäßig wortkarg erlebt hast, die aber auch wirklich irgendwie gebeutelt ist, gebeutelt vom Leben, scheinbar auch eine dreckige Vergangenheit hat, ihn aber dann auch nochmal in einer anderen Szene erleben darfst. Mhm. Ich finde es gerade schön, dass er irgendwie angekettet ist und weiß, dass er morgen wahrscheinlich sterben wird und trotzdem nochmal irgendwie die Liebesnacht genießt, die Nacht davor. Also das finde ich alles dann durchaus sinnig hineingeschrieben und organisch. Also insofern will ich dem Film da keinen Vorwurf machen.
Ich finde es noch krass, wie viel Power Sharon Stone als Schauspielerin damals hatte. Denn die also Basic Instinct kam ja 4 Jahre früher. Oder zumindest, die haben etwa 93 angefangen zu planen, oder? Okay, 2 Jahre
93, zuvor
war Basic Instinct. Das, da war sie ein Riesenstar. Basic Instinct, ein Film, Star.
Also für mich ist sie seit Total Recall ein Star.
Okay, ja, klar.
Oder, aber, eigentlich ist sie schon ein Star, seit sie an der Seite von Richard Chamberlain zusammen in einem großen S-Fass fast weggekocht worden wäre. Quartermain.
Gut, okay. Sie war natürlich auch in Police Academy 4 zu sehen, das dürfen wir nicht vergessen. Sie war in Steven Seagals Debüt zu sehen, aber auf der
Ja, natürlich.
Also die Frau ist ein Riesenstar. Nee, aber Quatsch, reden wir Klartext.
Basic Instinct war ihr
Film. Und war die so ein krasser Star, dass die danach bestimmen konnte, wer Regie für beim nächsten Werk, welche Darsteller sie will und so weiter, habt ihr die so viel Power, ich finde es ja super. Aber ich war einfach überrascht, wie wenig es braucht in Hollywood, ein richtig guter Film, also der deine Marke trägt, und dann bist du schon, hast du die Macht zu bestimmen, wer neben dir spielt und wer Regie führt und so. Das fand ich schon spannend.
Basic Instinct war so eine Duftmarke, dass die einfach wirklich so fast schon ikonisch wurde, und deswegen denke ich, ist die so ein Publikumsmagnet als Darstellerin dann geworden, und dass sie vorher nichts groß verbrochen hat und auch schon Total Recall gut funktioniert hat, denke ich mal. Mhm. Aber ohne mich jetzt da weiter hineingelesen zu haben, da will ich mich jetzt nicht weiter auf Glatteis begeben. Kommen wir doch mehr noch zu anderen Darstellern. Wir haben es ja schon erwähnt, einige sind ja wirklich, haben ja ihr Debüt gefeiert oder sind wirklich nur dabei gewesen, neue Rollen auszuprobieren, wie eben schon der Leonardo DiCaprio, von dem ich vor kurzem erstmal This Boy's Life gesehen habe. Auch eine sehr schöne Jungschauspieler-Performance an der Seite von Robert De Niro. Und ich hatte einfach nur ein bisschen Probleme mit ihm als The Kid, also als der vierte kleine Revolverheld. Aber auch das sind so die Rollen mit der Zeit machen dann schon Sinn, weil ich glaube, das ist auch der Coup gewesen, so einen kleinen Jungspund zu zeigen, so einen blonden Schönling, den du nicht wirklich abkaufen willst, dass er irgendwie was drauf hat, zumal du diese solche Ungetüme, charismatische Ungetüme dabei hast wie in Lance Henriksen, wo du sagst, was will denn da der Leonardo DiCaprio dagegen anstinken. Aber da kann mit der Zeit tatsächlich mit seinem Charme und seiner Arroganz, wie er die Figur anlegt, kann er tatsächlich durchaus dann überzeugen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass The Kid, die Figur The Kid, in Anspielung war auf die Western-Legende Billy The Kid.
Nein.
Der wurde wunderbar gespielt von Young Guns 1 und 2. Emilio Estevez hat ihn gespielt. Und es könnte eine Anspielung sein, bin ich ganz sicher. Ich gehe mal davon aus, dass man einfach dass es eine Anspielung war. Aber DiCaprio damals für mich, das war noch vor Titanic, muss man sagen, vor Romeo und Juliet und
vor Jim Carroll.
Und kurz nach, wenn es mir recht ist, er wurde zum Star, Sergei, mit Unser lautes Heim. Kennst du das noch? Kennst du Unser lautes Heim?
Mir sagt der Titel was, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich
das war eine das Sitcom, die lief Anfang der 90er, Mitte der 90er auf Pro7 bei uns. Und da ging es um einen Psychiater, seine Frau, die ist, glaube ich, Reporterin, den 3 Kindern, Mike, Carol und Ben. Und in der letzten Staffel, was man oft macht, wenn eine Serie sich ein bisschen totgelaufen hat, man holt ein Adoptivkind. Und das war der Straßenjunge, ich glaube, der hieß Luke, und halt gespielt von DiCaprio. Das war so das meine erste Begegnung mit dem Leo. Er war das schöne Waisenkind.
Nee, habe ich, glaube ich, nicht aber ich weiß, ich kenne den Titel. Ich merke übrigens gerade, dass Jim Carroll irgendwie im selben Jahr war wie The Quick and the Dead und wird sogar vor The Quick and the Dead gerankt. Also habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Was gab's noch? What's Eating Gilbert Grape, den habe ich nicht gesehen, aber This Boy's Life auf jeden Fall schön. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, sein Filmdebüt in Critters 3.
Aber generell dürfen wir auch mal erwähnen, dass Leonardo DiCaprio vielleicht einer der größten Darsteller unserer Zeit ist. Fragezeichen.
Das auf jeden Fall ist. Es gab mal, als Once Upon a Time in Hollywood rauskam, gab es mal so die Diskussion, wer ist eigentlich der größere Star, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio? Oder wo rennen die Leute eher rein, wenn Brad Pitt auf dem Cover steht oder Leonardo DiCaprio? Ich persönlich mag Brad Pitt tatsächlich mehr. Oder zumindest sage ich auch deswegen, weil ich in Once Upon a Time in Hollywood fand ich die Figur des Brad Pitt deutlich spannender als die von Leonardo DiCaprio, also der Rick Dalton. Ich fand ja, Leonardo DiCaprio hatte einen deutlich schwierigeren, komplexeren Schauspieljob, weil er muss sehr, sehr viele Emotionen abrufen. Und die
Dialoge, extrem.
Und mit Metaebenen, er muss so, wenn ein Schauspieler spielen muss und dabei noch verschiedene Gefühlslagen mit vom Privatleben, also der Schauspielfigur und der Filmfigur, die er reinbringt, das ist schon ein sehr komplizierter Acting-Job, den er da auch gut bewältigt hat. Hut ab. Trotz dessen, ich mochte Cliff Booth, fand ich einfach viel spannender. Ich würde gern ein Spin-off, eine ganze Serie nur mit Brad Pitt als Cliff Booth sehen.
Vielleicht wirst du Quentin ja produzieren lassen, wer weiß. Vielleicht hört er uns zu.
Der hat ja auch, wie heißt er nochmal? The Hateful Eight, da gibt es auch, glaube ich, eine Mini-TV-Serien-Variante.
Ja, habe ich auch was gehört, ja.
Ja, ja, das würde ich mir Once Upon a Time in Hollywood wünschen. So, egal, Leonardo DiCaprio war da noch kurz vor seinem richtig heiß werden, aber man merkt, sowohl Stone als auch dann Sam Raimi hatten scheinbar ein sehr gutes Gespür dafür, die richtigen Schauspieler zu casten, weil im Prinzip ist da keiner dabei, wo du sagst, der ist jetzt in Vergessenheit geraten. Okay, das sind auch ein paar altgediente Schauspieler, wie zum Beispiel Robert Blossom, den man hauptsächlich kennt als der Totengräber aus Home Alone.
Kevin allein zu Hause. Der Nachbar mit der Schaufel, ja genau.
Der Nachbar, wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Rollennamen vergessen. Das ist der alte.
Doc Wallace war hier bei in Quick and the Dead und in Home Alone war er Marley.
Marley, der alte Marley. Ja. Ich habe den Film so oft gesehen, ich habe leider seinen Rollennamen vergessen. Ja. Mensch. Wir werden alt, egal.
Ja, aber du hast ja, das ist ja so geil bei diesem Film, bei Quick and the Dead, du hast hier Namen drunter. Mark Boone Jr., den kennt man heutzutage sehr wohl aus Sons of Anarchy. Du hast Tobin Bell, die Saw-Legende Tobin Bell war mit dabei. Keith David war mit dabei. Lance Henriksen, Pat Tingle aus den Batman-Filmen. Gary Sinise in einer sehr, sehr kurzen Auftritt, aber sehr einprägsamen Auftritt. Es ist schon richtig amtlich, was da aufgefahren wurde.
Und die Figur von Lance Henriksen möchte ich auch mal sagen. Ich habe den Film zu Beginn auf Deutsch geguckt. Ja. Aber sobald dann Lance Henriksen ins Bild kam und mit der Stimme von Manfred Lehmann lossprach, dann nichts gegen Manfred Lehmann, aber das hat für mich so nicht gepasst. Und ich wusste, Lance Henriksen hat so eine geile, eigene, rauchige, dreckige, charismatische Stimme. Da muss ich dann umswitchen, weil Lance Henriksen ist schon eine ziemliche Duftmarke in dem Film, finde ich. Der hat richtig Ausstrahlung, der hat wirklich so eine bedrohliche Aura, die er ausstrahlt. Und umso geiler ist das, was der Film macht, dass er dann wirklich das aufbricht und dann wirklich zeigt oder nochmal die Steigerung gibt für einen Gene Hackman, wenn Gene Hackman ihn quasi als nur Angeber und als Poser entlarvt. Ja. Also das kam überraschend und das meiste in dem Film ist echt nicht vorhersehbar.
Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen im Film. Auch weil Gene Hackman ist halt, der war halt schon eine Riesennummer in Hollywood. Wenn der auftritt und der einen Dialog hat, der bringt das so krass rüber, der baut Spannung auf und Druck und Angst mit einer Szene. Also er hat ihm ganz klar gesagt, so, du hast also diese und diese Brüder erschossen da und da. Habe ich, ja, mit dieser Hand und mit dieser Hand oder irgendwas. Mhm. Ah ja, aber das war doch ich. Ich habe die Typen erschossen. Und ja, das ist einfach so eine geile Szene, wie den anderen quasi den Spiegel vorhält und sagt, hey, du lügst, ich war's. Und jetzt geht's los. Und das war schon geil. Also, Riesenszene.
Big Balloon of Hot Air. ein großer Ballon voller heißer Luft.
Ja, richtig cool.
kommen wir mal auf Raimis Regiestil zu sprechen. Und wir haben es ja schon erwähnt, er ist ja offenbar ein großer Fan der 50er Western. Und ich finde, er hat wirklich sehr schön wirklich das Potenzial irgendwie aus der Prämisse herausgezogen und seinen eigenen Stempel draufgedrückt, indem er wirklich hervorragend wieder mit der Kamera gearbeitet hat. Ja, also ich bin großer Fan. Ich halte Raimi für einen der größten Innovatoren, was Kameraarbeit angeht.
Ja.
Durch die Evil Dead Filme, finde ich, hatte für mich ein Stein im Brett und ist für mich irgendwie einer der Vorzeigenamen, was kreative Kameraarbeit angeht und was man alles irgendwie, wie man quasi, was man für Perspektiven wählen kann, um Szenen nochmal eindrucksvoller zu gestalten. Also diese POV-Shot aus dem Tanz der Teufel-Film, der ist für mich legendär. Aber es ist ja nicht nur das. Es hat schon im ersten Tanz der Teufel-Film wirklich richtig krass mit der Kamera experimentiert, indem er wirklich Bruce Campbell da wirklich komplett von unten zeigt und quasi sieht, wie sein Schuh, in dem er sich dreht, die Kamera bedeckt. Und dann diese Nahaufnahmen, also die hast du wirklich sehr viele. Und das hast du auch in The Quick and the Dead gemerkt. Raimi liebt Nahaufnahmen von Gesichtern, in dem die Kamera reinfährt. Das hattest du in den Tanz der Teufel-Film, das hast du auch bei Darkman mit Liam Neeson. Und auch hier, und vor allem nutzt er dabei auch gerne diesen Vertigo-Effekt von Alfred Hitchcock, indem er einerseits irgendwie mit der Kamera zurückgeht, andererseits hineinzoomt und dadurch wirklich so eine Sogwirkung entsteht, die wirklich die Kamera Charaktere noch mal mehr in den Vordergrund stellen. Und das passt gerade in diesen Szenen, wo es gerade bei so einem Standoff, wo du noch mal wirklich verschiedene Charaktere noch mal mehrmals beleuchten möchtest und du immer hin und her hast zwischen den beiden Kontrahenten und der Uhr, die immer droht, gleich 12 zu schlagen. Und das fand ich einfach nur großartig. Und er hat es auch geschafft, wirklich diese Stadt, die Redemption heißt, wirklich auch schön dreckig einzufangen, wirklich staubig. Also ich mochte auch diesen Friedhof, den er da inszeniert hat. Ja. Also da schafft es wirklich irgendwie sehr schöne, gruftige, aber kernige Bilder zu kreieren, wo die sich wirklich authentisch anfühlen, aber nie vielleicht leicht trashig, aber irgendwie wirkt es auch gleichzeitig homogen in dem, weil für mich ist auf jeden Fall The Quick and the Dead so ein Groschenroman, so ein kleiner dreckiger Comic, der aber auch wirklich die Western-DNA aufgesaugt hat. Also wenn man das vergleicht mit keine Ahnung, ich habe jetzt neulich Maverick gesehen, ist jetzt ein ganz anderer Film, das ist ja mehr locker flockig, aber das ist ein Film, der könnte theoretisch auch in der Neuzeit spielen, weil es letztlich bloß um ein kleines, charmantes Schlitzohr geht, das auf dem Weg ist zu einem Pokerturnier. Ja. Und das könnte auch, da ist für mich irgendwie das Western-Setting nur quasi so ein Anstrich. Aber in The Quick and the Dead hast du wirklich die Western-Tropes in der DNA drin, weil so ein Schießduell, sowas würde in der Neuzeit nicht stattfinden. Das ist irgendwie so ein klassisches Trope aus Western-Filmen, dass man hier ein bisschen weiter ausgebreitet hat. Mhm. Und hier wurde es quasi wirklich als Hauptbestandteil des Filmes über die gesamte Lauflänge verbreitet. Und da sehe ich eben deutlich mehr, dass Raimi wirklich das Western-Genre liebt.
Was du gesagt hast, da gebe ich dir auch völlig recht, die Comichaftigkeit des Films, das könnte wirklich auch als Lucky Luke Comic gezeichnet werden, mit ein bisschen mehr Gewalt vielleicht. Aber die Figuren sind so absurd stellenweise, so überrissen gezeichnet, das könnte man zu Papier bringen und das wäre ein unterhaltsamer Comic.
Ja, durchaus. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie das irgendwie in gedruckter Form in meiner Hand liegt und ich dann so umblättere und dann wirken einige Szenen irgendwie umso sinniger. Also du hast dann noch Szenen, die hättest du in anderen Western nie, die würde nur Sam Raimi bringen, wenn du wirklich so ganz leicht dezent in den Splatter-Bereich kommst und dann Szenen hast, wie Leuten irgendwie der Schädel wegplatzt oder zumindest ein sehr großes Loch in den Schädel gebohrt wird und das dann tatsächlich sogar wirklich ein Lichtkegel auf den Boden wirft, weil die Sonne hindurch scheint.
Diese Szene ist für mich schneller als der Tod.
Das sind Sachen, die würdest du nirgendwo anders haben. Ja. Das würde höchstens vielleicht noch ein Robert Rodriguez machen. Aber ansonsten, ja. Nee, das ist wirklich Sam Raimi, der wirklich seine Erfahrung aus dem Horrorbereich und aus dem ja, Slapstick-Bereich wirklich in den ins Western-Genre hinein manövriert hat. Das ist wirklich Slapstick pur. Ich meine, das könnte auch Tom und Jerry sein, ja. wo der Kater ein Loch im Körper hat und dann irgendwie was durchscheint oder das Wasser durchläuft, weil er gerade Wasser trinkt.
Aber das ist eher Simpsons. Wie heißen sie?
Simpsons?
Die Itchy and Scratchy Show.
Itchy and Scratchy Show, ja.
10 Sekunden länger gedauert als sonst, aber ja, das ist eher ein bisschen gewalttätiger als Tom und Jerry.
Das würde ich mir wünschen. Itchy and Scratchy, der Film von Sam Raimi. Oder Robert Rodriguez.
Ich würde es sehen wollen. Die sollen das produzieren. Genau.
Ey, wir haben nur lauter geile Filmideen und die soll man uns bitte abkaufen.
Absolut.
Wo wollen wir jetzt eigentlich noch hin?
Also ich kann dir noch kurz mal was bringen, und zwar Bruce Campbell.
Natürlich, Bruce Campbell ist ja mit Sam Raimi sehr gut befreundet und der hat ja aus freundschaftlicher Verpflichtung kriegt er immer traditionell seinen Gastauftritt und sah es nur wirklich ein kurzes Reinstolpern. Und manchmal erkennt man ihn tatsächlich gar nicht. Ich habe manchmal Probleme, ihn zu erkennen.
Ja.
Also ich weiß, in Fantastische Welt von Oz, da ist er mir, wenn man es mir nicht direkt gesagt hat und mir direkt mit dem Finger drauf gezeigt hat, wäre mir gar nicht aufgefallen, dass er einer von diesen Soldaten ist, die dort mitspielen. In den Spider-Man-Filmen war das ein bisschen prominenter. In dem Film, soweit ich weiß, ist er zufällig am Set aufgetaucht und dann hat ja Sam Raimi ihm gleich irgendwo ins Drehbuch schnell reingeschrieben. Eine Szene, die aber dann, glaube ich, der Schere zum Opfer gefallen ist. Nichtsdestotrotz hat Bruce Campbell ja seinen Credit in den Credits bekommen, seine Namensverewigung. Aber ja, es ist keiner von den Filmen, wo man irgendwie an Bruce Campbell auch gerne mal zurückdenkt.
Ja. Was ich noch sagen kann, bei Western hast du oft das Problem, dass wenn man ein bisschen zu genau hinschaut, findet man Anachronismen, Dinge, die einfach in dieser Zeit nicht existiert haben. Hier gibt's eine wunderbare, die Sonnenbrille von Ellen. Damals gab's einfach schlichtweg keine Sonnenbrillen. Die kamen, glaube ich, erst in den 1920er, 30er Jahren auf.
Das ist für mich ein Punkt, der einfach die Comichaftigkeit der Geschichte unterstreibt. Da darfst du auf jeden Fall wirklich diesen Mix machen. Das ist ja das Gleiche wie dieses allseits beliebte, dieser Genre-Mix um Space Cowboys, ja, wo du halt irgendwie einerseits den Wilden Westen hast, andererseits Raumschiffe und man das immer zusammenmixt. Da gab es ja sehr viel in dem Bereich und so sehe ich das auch hier. Ich habe tatsächlich immer oft mal selbst von einem Film geträumt, der tatsächlich so ganz krass mit solchen Stilbrüchen, mit solchen Anachronismen spielt. Also ein Film, der offenbar in der Renaissance angesiedelt ist, wo Leute noch mit der Kutsche reiten und dann plötzlich irgendeiner ein Smartphone zückt. Wie selbstverständlich.
Jetzt werden mir die krassen Filmprofis unter den Zuhörern gleich schreiben, wie dumm ich bin, aber ich habe da vor einem Jahr einen Film gesehen. Da ging es auch um irgendwie 1890 gespielt, irgendwo, irgendwas, mexikanische Grenze, glaube ich. Und ich hab's nicht mal geschnallt, plötzlich kam ein Computer drin vor und plötzlich wurde die Kutsche von einem Mercedes überholt. Und ich so, hä? Hab ich jetzt gerade einen Mercedes? Ist das gerade ein riesen Filmfehler gewesen? ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war. Ich werd's dir später noch auflösen.
Vielleicht war es ein Werbefilm. Ja,
Nee, es war ein richtiger Film. Es war ein Filmfilm. Ich werd's dir später sagen noch.
Naja, Braveheart von Mel Gibson, der ist ja gerne mal bekannt dafür, der schlechteste Film unter den Oscar-Gewinnern zu sein, weil du dort Leute hast, die irgendwie mit einer Baseball-Cappe rumlaufen im Hintergrund. Ja. So ein paar Statisten, die nichts im Bild zu suchen gehabt hätten.
Ist immer noch ein großartiger Film, Braveheart.
Ja. Aber ich sag mal, ich hab kein Problem mit Anachronismen und in dem Fall wirklich, ich sehe es wirklich, das ist ein bewusst gewähltes Stilmittel, um dem Film einen Look aufzudrängen und ich finde es geil. Das hat ja auch Quentin Tarantino mit Django Unchained gemacht. Jamie Foxx hat ja auch die Sonnenbrille getragen und das ist einfach ein cooler Look. Also das mag ich. Da darf man es gar nicht irgendwie als Korinthenkacker kommen. Ich finde es ja schon schlimm, wenn die Leute bei ernsteren Historienfilmen wie zum Beispiel Gladiator kommen und sagen, ja, aber die Soldatenausrüstung ist nicht authentisch, weil der Gladius sah eigentlich so und so aus. Und
ja, hör mal auf. Aber bei Django Unchained, da hat sogar der Jamie Foxx auch das Original, also zumindest, ich glaube sogar, das war das Originalkostüm von Little Joe aus Bonanza getragen. Das grün,
da weißt du mehr als ich.
Die grüne Jacke,
ich habe keinen Bonanza.
Ich habe schon im Kindergarten, ah, das ist Little Joe. Das ist so geil. Ich liebe Filme. Was bei diesem Film, bei Quick and the Dead, auch noch gut gemacht wurde, das hast du vielleicht auch gemerkt, die Waffen im Film waren sehr prominent vorhanden. Sprich, da wurde auch über die Waffen gesprochen. Das ist ein Smith & Wesson, das ist ein Colt, bla bla bla.
Das ist ein Peacekeeper 45.
Genau, und so weiter. Und das scheint doch sehr authentisch gehalten worden zu sein. Es gibt da auch eine wunderbare Website. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es gibt die IMFDB. Das ist die Internet Movie Firearms Database. Und da könnt ihr alle Waffen finden, die darin vorgekommen sind, vom Single Action Army, Colt 1851, Schlag mich tot und so weiter. Für Waffenfreunde unter uns eine wunderbare Seite. Welche Waffe war in welchem Film? Großartig.
Das ist eine Smith & Wesson 41 Modell, Magnum 58.
Genau.
Ich liebe ja die Szene aus Terminator 1. Ich hätte gerne ein phasenbekonetes Plasmagewehr mit einer 40er Reichweite, ein Uzi 9mm und ein 45er Longsword mit Laservisier.
Siskel und Ebert haben den Film auch bewertet. Das findet man noch auf YouTube. Und ich meine, die haben gesagt, dass eben die Charaktere nicht so viel Tiefe haben. Ich bin da nicht einig mit denen.
Ich bin auch, ich meine, du kannst, nicht jeder einzelne Charakter hat eine tiefe
Hintergrundgeschichte. Du hast nicht die Zeit, um 10 Charaktere ganz tief zu zeigen, das kenne ich.
Eben, aber das, finde ich, würde dem Film auch nicht gut tun, wenn du den so aufblähen würdest mit zu viel Zusatzstory, weil die Konzentration des Filmes ist immer noch dieses Duell. Und ich finde, mit der Art und Weise, wie man Charakterisierung betrieben hat, nämlich dass du es bei der Hauptfigur hast, damit du ihre Motivation nochmal besser herausgearbeitet hast, dass der Film wirklich auch so diesen Rache-Story-Charakter hat und gleichzeitig auch die Kontrahenten beleuchtet hast, sodass sie gewisse Spannungen herrschen zwischen ihr und Russell Crowe zunächst. Und ich finde, die Hintergrundstory, die erzählt wurde, die ist auch wirklich zuträglich für eine der besten Szenen im Film, wo nämlich Sharon Stone das Abendessen bei John Harrod hat. Gene Hackman, wo sie wirklich sich hin und her gerissen ist, ob sie ihn jetzt umbringen soll oder nicht, weil sie einerseits es tun will, andererseits wirklich diese Angst verspürt und wirklich damit aufbricht mit der Idee von der toughen Frau, die irgendwie genauso hart ist wie alle anderen Männer. Nee, ist in dem Fall tatsächlich nicht. Sie hat offenbar noch nie jemanden getötet, außer, ja, Spoiler, was am Ende aufgelöst wird.
Ja.
Aber war ja auch kein richtiger Mord. Insofern finde ich, hat es auch die Sharon Stone sehr gut gespielt mit dieser inneren Zerrissenheit und dieser Diskrepanz und dieser Unentschlossenheit, dass sie auch nicht weiß, wie sie jetzt da eigentlich weitermachen soll und teilweise sogar das Handtuch werfen wollte. Das fand ich großartig gelungen und du hast ja auch trotzdem noch, selbst wenn du so eine Figur wie die von Lance Henriksen eben, die hat nicht viel Hintergrundgeschichte, aber das, was du für ihn bekommen hast, allein durchs Charisma, durch die Art, wie er spricht, durch die Art, wie er gezeigt wird, hast du eigentlich sehr viel Hintergrundgeschichte. Du weißt, das ist ein tougher Motherfucker und es ist dann schön, dass es dann aufgebrochen wird durch Gene Hackman. Der Film schafft es sehr gut, viel Hintergrundgeschichte hineinzuweben, ohne es zu einer Art Exposition zu machen. Das ist, glaube ich, irgendwie der größte Trumpf oder einer der größten Verdienste, die der Film hat, dass er tatsächlich schafft, Hintergrundgeschichten zu erzählen oder für Figuren zu charakterisieren, ohne es in Exposition ausarten zu lassen, indem er sagt, pass auf, jetzt erzähle ich dir mal was, es ist so und so und so, sondern dass es wirklich so nebenbei passiert, organisch in den, dass quasi Charakterisierung gerne mal in eine Eskalation auch abdriftet. Das ist, finde ich, großartig in dem Film geschrieben und auch inszeniert worden. Und besser als an anderen Filmen, der einfach dich jetzt irgendwie 2 Minuten lang einfach mal eine Hintergrundgeschichte erzählt. Was manchmal auch gewünscht ist, aber in dem Fall, finde ich, hat der Film hervorragend gemacht. Also Siskel und Ebert dürfen sich auch mal irren.
Finde ich eben auch. Und was ich noch heraus scheinen lassen will, ist die Figur des Kid.
Ja.
Denn das ist ja vielleicht die tragischste Figur im ganzen Film.
Was am Ende dann rauskommt, ist tatsächlich durchaus sehr tragisch und lässt die Figur nochmal in einem anderen Licht dastehen. Zumal ja du die ganze Zeit schon so ein bisschen so ein komisches Gefühl hattest, dass sowohl Sohn als auch Vater im selben Turnier mitmachen und der Vater offenbar damit auch kein Problem hatte. Aber auch das wird ja so gewissermaßen aufgelöst und erklärt. Aber auch das nicht mit großer Exposition, sondern durchaus mit, ja, mit Sinn und Sachverstand.
Also, ja, aber es ist halt schon, sagen wir so, neben der Vorgeschichte von Alan, die halt einfach Gott gegeben ist, ist eine Rachegeschichte, war The Kid hätte es eigentlich nicht gebraucht für diese Story, aber es hat dem Ganzen einfach noch einen weiteren Layer gegeben, dass eine Vater-Sohn-Beziehung, die komplett kaputt ist.
Und es hat zusätzlich nochmal eine Hintergrundgeschichte nebenbei für John Harrod erzählt, den ja. du eigentlich in dem Fall nur noch mehr hassen willst.
Richtig, also er ist wirklich der widerlichste Motherfucker von allen. Und als er noch gesagt hat, it was never proven that he's my son, ich dachte, ja, ich knall dich auch ab. Also das war schon, emotional hat mich das gepackt und das, ja, alles richtig gemacht, Raimi. Well done.
Alles richtig gemacht und da habe ich auch keine Probleme mit so, ja, weiteren Slapstick-Szenen, die du in einem Film wie, keine Ahnung, in einem The Good, the Bad and the Ugly würde ich sowas nicht sehen wollen. Aber in dem Fall, wenn du so einen unzerstörbaren Indianer hast, der irgendwie viele Kugeln aushält und am Ende da liegt und immer noch seinen Arm hebt, eine Bedrohung markiert, nur um dann doch den Arm fallen zu lassen, das ist von Raimi sinnvoll im Sinne dessen, was er liebt und was er gerne zeigt und wie er gerne es zelebriert, ist das einfach homogen im Film eingewoben worden. Ich kann mich nicht beklagen. Und zum Schluss im Film wird der Film auch so ein kleines bisschen zum, ja, zu einem Actionfilm. Also da wird ja. nochmal ordentlich das Spektakel Feuerwerk herausgezaubert.
Wir wollen ja jetzt nicht groß spoilern, aber als dann der Russell Crowe endlich mal richtig zur Waffe greift am Schluss, das war eine richtig geile Szene und dann halt war die Lady weg. Das ist das Einzige, was ich im Film nicht so richtig abgekauft habe. Dass die Lady wirklich so schnell ist. Denn sie hat in keiner Szene bewiesen, dass sie richtig schnell ist. Weißt du, was ich meine?
Du meinst Sharon Stone.
Sharon Stone,
ja. Sie hat es bewiesen am Anfang, als sie Russell Crowe's Charakter gerettet hat.
Ja, ja.
Dass er geschossen hat.
Aber dass sie schneller ist als die anderen.
Ja, das stimmt durchaus. Im Prinzip geht der Film so ein bisschen, ja. Ich würde sagen, eine Dragon Ball-Logik nach. Du zeigst einfach jemand, der stärker ist, indem er einfach so tut, als ob er stärker ist, indem er einfach die anderen dominiert. Und dadurch wird einfach gezeigt, dass du stärker bist. Aber großartig irgendwie es aufdröseln, irgendwie mathematische Zahlen, die um die Ohren hauen, die zeigen, warum
er stärker ist. Ja, klar.
Es ist schwierig, aber ich weiß, was du meinst.
Sie haben dann, nie wirklich schnell gewirkt auf mich. Es war eine gute Schützin, aber...
Ich hatte auch nie das Gefühl, dass sie tatsächlich schneller ist als alle anderen. Ich hatte nur das Gefühl, dass sie schneller als alle anderen sein muss, weil sie die Hauptfigur ist und das ganze Turnier irgendwie gewinnen muss. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie jetzt irgendwie wirklich die Schnellste ist, auch wenn mir... dir der Film das erzählen will. Auf der anderen Seite hast du ja ihre Grenzen gesehen, wo sie hat ja, ich fand auch diese Diskrepanz herrlich, dass sie eben die Figur von Russell Crowe nicht erschießen wollte und der umgekehrt auch nicht, aber sich gezwungen sah und da hat sie eben auch irgendwie so ein bisschen ihren Meister gefunden. Sowohl bei ihm als auch bei Gene Hackman. Das hat man dann durchaus spannend inszeniert, auch wenn ich einiges schon habe kommen sehen.
Ja, ja.
Einiges ist dann klar, aber wie gesagt, das Spektakel, das am Ende vom Zaum gebrochen wurde, das ist aller Ehren wert, ich liebe diese Pyrotechnik. Was wollen wir für Abschluss, wir müssen ein Abschlusswort finden, Fazit, also ich sage auf jeden Fall, ich war ein Stück weit überrascht, ich war schon begeistert, also ich war tatsächlich, mir hat der Film von Beginn an gut gefallen, mir hat die Anführung von Sharon Stone gefallen und der Film hat mich wirklich direkt überzeugt mit der Charakterisierung, wie am Anfang wirklich John Harrod, Sharon Stones Figur noch mal ein bisschen näher und auch Russell Crowe und auch The Kid eingeführt wurden in einer richtig coolen Szene. Und mich hat auch überzeugt die Stuntarbeit, also die erste Szene, wo irgendwie dieser Besoffene rausgekickt wurde. Du siehst ohne Schnitt, wie da einer aus der Tür rausgekickt wird und er dann über mehrere Treppen wirklich runterrollt und dann wirklich das Gesicht in die Kamera glotzt. Ich liebe solche Szenen, ich liebe diese Art von Stuntarbeit. Das ist genau das, was ich mir von guten Actionfilmen wünsche. Genau solche Szenen sind es. Da kriegt man meine Aufmerksamkeit. Und insofern, ich fand den wirklich hervorragend inszeniert. Raimi hat wirklich seinen eigenen Stempel aufgedrückt auf die auf die Prämisse. Er hat wirklich wirklich gezeigt, dass das Western-Genre auch mal wirklich so ein dreckiger kleiner Comic sein kann. Und hervorragend geschrieben, möchte ich sagen, hervorragend inszeniert, spannend. Ich bin froh, endlich mal diese Lücke mal geschlossen zu haben. Daumen hoch.
Sehr schön. Also ich kann mich ja fast nur anschließen. Klar, war ja mein Wunschfilm. das ist ein Turnierfilm für Sergei ohne eingeölte Ärsche und sonstige männliche Körperextremitäten. Wir haben, ja, vielleicht ein bisschen redundant. Man kann sagen, das sind ja nur Western-Duelle. Ja, irgendwie stimmt das. Aber jedes wurde doch noch komplett anders gefilmt, anders inszeniert. Du hast eine gewisse Abwechslung. Allein schon bei dem Aspekt, dann hast du diese großartigen Darsteller drunter, die sich quasi fast um Leben und Tod spielen. Das ist saugut inszeniert von all den Leuten da. Irgendwie brutal authentisch. Ich habe Redemption abgekauft, dass es real ist. Ich habe schon Herod abgekauft, dass er ein Arschloch ist. Und Sharon Stone, dass sie auf Rache aus ist. Und ich bin wirklich begeistert. Ich werde meinen Daumen hochschnellen lassen.
Jetzt können wir vielleicht höchstens noch kurz drüber quatschen. Über die Tatsache, dass er jetzt so ein bisschen obskurer geworden ist und man jetzt nicht so oft über den spricht. Und er ist ja auch damals gefloppt, also damals in den Kinokassen. Aber hat ja mit der Zeit so ein bisschen so ein Cult-Following aufgebaut und ist dann immer beliebter geworden. Mhm. Durchaus. Und ja, wie gesagt, sein größtes Problem ist eigentlich das Cover, das auch beim Streaming-Angebot entsprechend den Film ausschmückt. Und da hätte ich auch gedacht, wenn ich jetzt nur das Cover gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich weitergeskippt. Das ist
schlechtes Marketing.
Leider die traurige Wahrheit.
Das ist wirklich schlimm. Du kannst mit einem einzigen schlechten Cover kannst du einfach alles versauen. Traurig.
Ja. Ja, aber ich glaube, zu der Zeit war noch Western so ein bisschen ausgelaugt, oder? Jetzt begebe ich mich auf Glatteis, jetzt müsste man mal fragen. Man hat ja neue Blut geleckt durch den Erfolg von Der mit dem Wolf tanzt. Ja.
Ich glaube ganz effektiv, dass das Genre war vielleicht ein bisschen. Also was in den 60er, 70ern passiert, das hast du wesentlich mehr Western gehabt. Da wurde ein B-Movie nach dem anderen auch in Italien gedreht, die Spaghetti-Western und so weiter und so fort. Mm, mm. Du hast in den 40ern, 50ern die John Ford-Western gehabt, von denen ich ein, zwei kenne zumindest. In den 90ern hast du dann eben, du hast den Kevin Costner-Film gehabt, dann kam Kevin Costner nochmals mit White Earp und Tombstone, quasi dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, dann kam Maverick, dann kam, was kam da noch als Unforgiven, ja, mit Clint Eastwood kam noch. Vielleicht war es eine Übersättigung, vielleicht war es schlechtes Marketing.
Ja, aber die Filme kamen ja alle vorher und vielleicht war man ja tatsächlich ein bisschen auch übersättigt.
Vielleicht war der Hunger gesättigt, vielleicht bin ich nicht ganz sicher, gegen welche Filme The Quick and the Dead angetreten ist an den Kinokassen, keine Ahnung. Und ja, schade, dass er gefloppt ist, aber für uns dafür eine tolle Perle, um ihn jetzt zu entdecken zu können.
Ein tolles Besprechungsmaterial.
Auf jeden Fall. Und ich kann den wirklich jedem ans Herz legen. Und wer es nicht glaubt, DiCaprio, Russell Crowe, Stone, Hackman, was willst du mehr?
Können wir höchstens noch die Frage stellen, du hast ja mehr Western gesehen wie ich, wie viele weibliche Hauptfiguren gibt es eigentlich in Western? Das hätte man gleich vielleicht am Anfang stellen sollen, die Frage.
Okay, auf den allerersten Blick kommt mir da gar keine in den Sinn, aber das kann auch mein
Spaß. Also mir tatsächlich, ich habe vor einiger Zeit einen gesehen, da ich erstaunt, es gibt einen tatsächlich sehr feministischen Western aus den 50ern, das ist Johnny Guitar.
Das sagt mir nichts.
Das ist einer der Filme, die auch Quentin Tarantino gerne zu seinen größten Inspirationsquellen zählt. Und geht um eine Frau, die quasi so ein Lokal betreibt, aber eben von den Männern nicht so richtig ernst genommen wird und gleichzeitig es soll abgerissen werden, weil man da irgendwie eine Zugschiene drüber bauen muss. Und ihr alter guter Kumpel, der Johnny mit der Gitarre, kommt vorbei und versucht ihr zu helfen. Und ja, also für einen Film aus den 50ern einfach nur erstaunlich. Aber da hast du wirklich mal einen richtigen Western mit einer weiblichen Hauptfigur. Und den kann ich an der Stelle auch nur jedem empfehlen.
Solltet ihr Western mit weiblichen Hauptfiguren kennen, die wir jetzt gerade versäumen, bitte schreibt es uns in die Kommentare, auf Instagram, auf E-Mail, was auch immer. Wir würden uns über Inputs jeweils sehr freuen.
Jawohl. Und damit wollen wir jetzt nur noch kurz das Filmquiz auflösen.
Yes. Was war es noch gleich? Sorry. Ach, der Typ an die Wand. Ja, genau.
wird mit der Pistole bedroht. Weißt du, was passiert, wenn ich abdrücke? Ja, da muss meine Wand neu gestrichen werden. Der Typ mit der Pistole ist ein Kerl mit Rasterlocken.
Mit Rasterlocken.
Ein Typ jamaikanischen Ursprungs.
Also es ist ganz sicher nicht Marked for Death, denn den kenne ich in- und auswendig, da kommt das nicht vor.
Nee.
Jamaikaner mit Rasterlocken.
Ja, genau.
Ist wohl also nicht Cool Runnings.
Nö. Aber ich merke, es kann sein, dass du den Film wahrscheinlich nicht kennst, weil es irgendwie eine der schönsten Filmzitate aus dem Film. Es ist ein Film, in dem unter anderem auch ein Mickey Rourke mitspielt.
Okay.
Thomas Jane in der Hauptrolle. Aaron Eckhart noch mit dabei. Und es ist ein Film, ich sag mal so, einer meiner Lieblingsfilme. Und auf OFDB habe ich eine Kritik gelesen. Sie beginnt mit dem Satz, es gibt sie also doch, die Alternative zu Tarantino. Ein Film, der komplett in einer Wohnung spielt, an einem richtig beschissenen Tag. Thursday. Donnerstag.
Oh, warte mal. Thursday.
Ein mörderischer Tag.
Warte mal kurz. Da, doch, ich hab den gesehen, ich hab den einfach nicht so gut gefunden und schnell wieder vergessen. Ich hab den mal gesehen, doch. Aber ich hab den, das war nicht mein Ding.
Schade, vielleicht, ich meine, wenn es lange her ist, kann man immer einen neuen Blick gewinnen, wenn man die Dinge mal nach Jahrzehnten auffrischt. Ich finde ihn großartig, kurzweilig und ich liebe Kammerspiele. Der Film spielt ja zu 95% wirklich nur in dieser Wohnung, wo wirklich ein beschissener Besuch nach dem anderen kommt.
Du, solange sich in dieser Wohnung keine kleinen Asiaten verstecken und irgendwie rumalbern, ist alles okay.
Es gibt tatsächlich einen Asiaten, ist aber der Nachbar und bei dem wird kurz geläutet, fälschlicherweise. So, nee, ich finde den Film großartig, aber gut, dazu vielleicht zu gegebener Stunde ein andermal.
Ich will noch kurz spontan was einwerfen. Ich habe in den letzten Tagen ein paar ältere Filme mal wieder geschaut, ein paar nachgeholt, ein paar wiederholt und ich will kurz erwähnen, dass ich endlich mal Battlefield Earth gesehen habe.
Du hast Redebedarf über Battlefield Earth.
Ich habe nicht wirklich Redebedarf, aber das ist ja so ein Hassfilm von vielen Menschen. Und ich verstehe auch, warum.
Aber du fandst ihn geil.
Ich fand den sehr unterhaltsam. Also, wenn ihr mal ein richtiges Guilty Pleasure wollt, mit einer von Scientology inspirierten Schwurbelgeschichte, dann gebt euch Battlefield Earth mit einem John Travolta als 3 Meter großes Alien, das leider nicht 3 Meter groß ausschaut. Und einfach, das ist ein richtiges Guilty Pleasure. Da könnte man ein richtig gutes Trinkspiel machen damit und zieht euch das mal rein.
Und was wäre die Bedingung für einmal trinken?
Wenn immer ein peinlicher Dialog kommt, müsst ihr einen Shot nehmen.
Ach so.
Da bist du in schon, 10 Minuten dicht, in den 20 Minuten im Spital.
Wann immer man John Travoltas Make-up sieht, dann.
Es ist einfach so, weißt du, die Dialogfetzen sind so doof und peinlich, dass es berührt dich an der falschen Stelle. Nicht im Herzen, sondern in der Peinlichkeitsgegend. Es ist so schlimm.
Ja, den habe ich bisher auch eher gemieden, aber ich hab von dem, glaube ich, mal
ein
Nostalgia Critic Review gesehen, das irgendwie 20, 30 Minuten geht. Da habe ich irgendwie meinen Eindruck von dem Film bisher. Meistens, wenn die Zeit zu kurz ist, um einen Film komplett anzugucken, dann bin ich froh, dass es solche tollen Reviews gibt, die das Ganze auf 20, 30 Minuten runterdampfen, aber auch das auf humorvolle Art und Weise. Und
jetzt, es gibt auch auf manchmal. YouTube einen wunderbaren, ich werfe es auch noch kurz ein, es gibt einen wunderbaren YouTuber. Ach, jetzt muss ich nur noch kurz auf seinen Namen nochmals kommen. Das ist, scheiße. Eine Sekunde, Serge, ich muss. Ach Gott. Ach, da ist er ja. The Decker Shadow. Decker Shadow. Sagt er da was? Sagt der Typ was?
Nein.
Das ist wohl ein Mettler, hat verdammt lange Haare und seine Tagline ist This is Decker Shadow. I'm the Internet Personality with the best hair. Und was er macht, Er bevorzugt Horrorfilme zu besprechen, aber macht immer in der Sommerpause machte The Summer of bla bla bla. Und vor einigen Jahren war The Summer of Steven Seagal. Und da hat er sich wirklich die besten und schlechtesten Werke von Seagal rausgesucht und jeweils in einer halben Stunde besprochen. Und das hört sich ein bisschen nerdig an, ist's auch, aber ist ein guter Typ, der kann gut Reviews machen, hat das Zeug auch gut geschnitten und kann ich schwer empfehlen, mal Decker Shadow sich reinzuziehen. Ist ein guter Typ.
Decker Amerikaner. Shadow. Amerikaner. Hey, ich mag solche Typen. Ich konsumiere das auch relativ viel und hab's viel konsumiert und ja, da kann man immer gern was Neues rausziehen. Und sei es ein Argument, das man dann irgendwie aufdrösen kann, sagen kann, hat er damit recht, hat er damit nicht recht, oder, ja.
Absolut. So.
I like it.
Ich gehe ins Impressum und erzähle euch kurz, dass wir Fratzengeballer sind, der Podcast von actionfreunde.de, der gewalttätigsten Filmwebseite Deutschlands oder des deutschsprachigen Raumes. Da findet ihr Besprechungen zu Actionfilmen aller Art, gute wie schlechte. Wir sind Teil des Liquid Love Forums, daraus ist nämlich Actionfreunde entstanden und ihr könnt mit uns da auch kommunizieren, wenn ihr wollt. Da findet ihr Episoden-Threads zu all unseren erschienenen Episoden. Der Sergei ist der Sergey, der Dominik ist der John Clark und dann gibt es noch viele andere wunderbare streitsüchtige Figuren, die gerne ihre Standpunkte vertreten. Meistens sehr zivilisiert, wunderbare Ansammlung von Menschen und schaut rein, liquidlove.de.
Jawohl, und damit verabschieden sich der Dominik und ich. Wir haben zum Glück das Duell hier überlebt und reiten jetzt gemeinsam in einen sehr brutzelheißen Sonntag, den wir versuchen irgendwie zu überstehen.
Absolut, reiten wir los.
Haut rein, servus, ciao.
Ciao.